Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und Vater.
Amen. Amen.
Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Das zur Grund gelegte Predigtwort haben wir vorhin als Episteltext gehört. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, von Martin Luther wissen wir, dass er gerne in anschaulichen Bildern gesprochen hat. In einem Bild, da hat er den Menschen mit einem Reittier verglichen. Und er hat gesagt, auf diesem Reittier sitzt entweder Gott oder der Teufel. Und er bringt damit zum Ausdruck, dass nicht das Tier, sondern der Reiter die Richtung vorgibt. Der Mensch selber hat keinen Einfluss auf seinen Lebensweg. Das klingt verstörend. Luther behauptet hier, es gibt keine Entscheidungsfreiheit. Dieses Bild, das stammt aus der Zeit, als Luther sich mit dem großen Humanisten Erasmus von Rotterdam, der den freien Willen als die große Entdeckung seiner Zeit gepriesen hat, als er sich mit dem auseinandersetzte. Für Erasmus war es die große Freiheit und für Luther das ganze Gegenteil. Er vertrat die felsenfeste Meinung, der Mensch besitzt keinen freien Willen. Er kann sich nicht für oder gegen Gott entscheiden, weil, und jetzt kommt's, weil sich Gott längst für den Menschen entschieden hat. Der Mensch selber besitzt keinen freien Willen. Dafür aber die Zusage des großen, gnädigen Gottes, dass er ihn lenken, leiten und führen will. Die kurzen Verse aus der Epistel, die haben das bestätigt. Und ich habe darin drei Punkte entdeckt, die ich uns mitgebracht habe. Ich habe gefunden, der Heilige Geist ist erstens Triebkraft und Energie, zweitens die angstnehmende Umkehrhilfe und drittens Beistand im Leiden. Gleich im ersten Vers hieß es, alle, die vom Geist Gottes getrieben werden, die sind Gottes Kinder. Bleiben wir beim Wort getrieben. Angetrieben, in Bewegung gesetzt, wird das Pferd durch die Zügel oder die Peitsche des Reiters. Je straffer und härter der Einsatz, umso mehr Energie wird freigesetzt. Ob das positive Energien sind, das hängt halt vom Geist des Reiters ab. In unserem Fall dürfen wir davon ausgehen, dass es positive Energien sind. Denn der Geist, der hier die treibende Kraft ist, ist der Heilige Geist Gottes. Was dieser bewirkt hat, das schrieb uns Luther in dem dritten Glaubensartikel. Die Überschrift dort heißt, von der Heiligung. Heiligung heißt nichts anderes als Aussonderung oder Absonderung. Ich glaube an den Heiligen Geist, der uns aussondert, um uns in den Christusleib wieder einzugliedern. Und dann fragt er, wie bei jeder seiner Erklärung, der Heilige Geist, ja, die Heiligung, was ist das? Und dann kommt, was eigentlich jeder von uns wahrscheinlich bei dem Konfirmandenunterricht gelernt hat. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält, im rechten, einigen Glauben, in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tag mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr. Der Heilige Geist ist die Triebkraft Gottes. Er setzt in Bewegung. Er ist bildlich gesprochen die Energie, die auch im griechischen Wort Dynamis drinsteckt. Die Dynamit, das den Christen in Bewegung setzt. Ohne diese Energie geht nichts. Ja, kann man sagen, gemessen an dem, was uns an Energie umgibt, was wir alles haben und tun, ohne ihn nutzen zu müssen, dann klingt das ja schon beinahe wie Hohn. Denn der Fortschritt umgibt uns auf Schritt und Tritt. Wir nehmen ihn wahr und leben darin und fragen herzlich wenig nach dem Geist. Wir fühlen uns auch ohne ihn ganz wohl. Nur wie brüchig und instabil das alles ist, das haben uns die letzten Jahre gezeigt. Unser Strom kommt zwar immer noch aus der Steckdose, aber was dahinter für Ressourcenkämpfe stattfinden, das wird uns zum größten Teil verheimlicht und verschleiert. Wie es heißt, gibt es kein Gas mehr aus Russland. Soweit der Fakt. Dass es aber die Inder von den Russen kaufen und wir es nun von den Indern für teuer Geld abnehmen, das wird nicht gerne erwähnt. Genauso die sogenannten erneuerbaren Energien. Wind und Sonne schreiben keine Rechnung. Das klingt gut. Nur was nützt es, wenn mittags so viel Strom im Netz ist, dass der Kollaps droht und es Mühe und zusätzliche Kosten verursacht, um den überschüssigen Strom ins Ausland abzusetzen. Und am Abend dann denselben Strom für teuer Geld wieder zurückzukaufen. Ich bin kein Experte und ich will auch nicht schelten, was bei uns alles schiefläuft. Aber muss ich deshalb mit verbundenen Augen durch die Gegend gehen und vielleicht sogar noch den Märchenkönig mit seinen Kleidern, die er überhaupt nicht anhat, noch bejubeln? Nein, ich denke, das lässt schon alleine der Geist nicht zu. Denn die Gemeinde singt nicht ohne Grund: O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer. Ja, in diesem Geist steckt Feuer und Energie. Energie, die auch unsere Wirtschaft dringend bräuchte. Nur eben, wenn es geht, ohne Ideologie. Die im Predigtext hier beschriebene Energie ist ohne Ideologie. Denn die Dynamis Gottes ist keine Ideenlehre, sondern reale Kraft, die jeder Christ im Leben braucht. Und geschenkt bekommen haben wir sie, die meisten, denke ich, unter uns, damals zur Taufe. Da wurden wir angetan und versiegelt mit seiner Kraft. Da wurde, um nochmals mit Luther zu reden, der alte Adam ersäuft. Und der durch die Erbsünde beschädigte Mensch im Taufwasser vernichtet. Aber, und das sagt Luther eben genauso drastisch und deutlich, das Aas kann schwimmen. Die Taufe ist kein magisches Immunitätsbad, das uns unantastbar macht, sondern sie ist nichts weiter als die Initialzündung für ein Leben mit Gott. In der Taufe, da wurden wir mit der erforderlichen Energie ausgerüstet, die uns befähigt, den neuen Status zu leben. Ich weiß, Vergleiche mit der Taufe gibt es viele. Mir gefallen zwei in besonderer Weise. Da ist zum einen mal die Rede davon, dass die Taufe wie ein eingepacktes Geschenk sei, in dem ein Blankoscheck verborgen sei, der aber eben nur dann sichtbar wird, wenn er auch ausgepackt wird. Wer nun mit der schönen Verpackung und der Dekoration zufrieden ist, Ja, der verpasst das Wichtigste. Und dann habe ich noch das Bild vom Fahrschein in den Himmel. In der Taufe wurde uns ein Ticket übergeben, mit dem wir die Fahrt Richtung Heimat antreten können. Der Fahrplan ist geschrieben, gemeint ist hier an der Stelle das Wort Gottes, das uns zur Orientierung und immer wieder neu zur Abfahrt Informationen geben will. Alles ist auch aufeinander abgestimmt. Was noch zu tun übrig bleibt, ja, das ist der Gang zum Fahrkartenentwerter. Gemeint ist das Bringen der Schuld unters Kreuz. Wir müssen auslöschen lassen, was das Aas, also die alte Adamsnatur, in uns immer wieder und fortwährend anrichtet. Das muss entwertet werden. Wer das nicht tut und meint, dass allein das Ticket des Taufscheins genügt, um sich nun durch die weite christliche Welt bewegen zu können, dem muss bewusst sein, dass er bei der unausweichlichen Fahrkartenkontrolle einmal als Schwarzfahrer entlarvt wird. Gottes Geist ist keine uneingeschränkte Freifahrt mit allen inkludierten Möglichkeiten, sondern der engste Beistand und Wegbegleiter auf unserer Lebensreise. Der Heilige Geist, der ist uns von Gott zugedacht. Wir sollen für ihn sogar der Tempel und die Wohnstadt sein. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott die Ehre bereitet. Taufe ist kein einmaliges Geschehen, sondern gehört ins tägliche Leben. Wie es geht, das hat auch Luther uns gesagt im kleinen Katechismus, nämlich durch tägliche Reue und Buße. Der Heilige Geist vergibt uns laut Aussage des 3. Artikels täglich und reichlich unsere Sünden. Der Heilige Geist ist nicht unser Spion und uns ständig nur auf den Fersen, sondern Helfer und Förderer im geistlichen Leben. Und dieser Geist ist auch nicht da, um uns das Fürchten zu lehren, sondern um uns unseren Stand zu verdeutlichen. Ihr seid Kinder und Söhne Gottes. Nun mag es ja sein, dass nicht jeder mit wohlhabenden und mit liebevollen Eltern gesegnet worden ist. Und von daher er auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, was mit diesem Bild ausgedrückt werden soll. Es gibt viele Menschen, die sind noch heute heilfroh, wenn sie endlich das Elternhaus verlassen können. Weil nämlich dann endlich die Bevormundung aufhört und nicht mehr die ständigen Ermahnungen, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. In der Regel werden solche Menschen auch nützliche und zutrauliche Menschen, keine Frage. Nur werden die nie so richtig verstehen, wie jemand sagen kann, die Liebe des Vaters, denn die hat ihm gefehlt. Und irgendwie einen ganz ähnlich drastischen Fall hat uns selbst Jesus mal vorgestellt und hat beschrieben, wie es beim sogenannten verlorenen Sohn zugegangen ist. Er hat nicht bei seiner Kindheit angefangen, aber bei der Unverfrorenheit, als Jugendlicher sich hinzustellen und von seinem Vater das Erbe zu verlangen. Was er damit bezweckt hat, wissen wir. Das steckt in dem Welthit von Karel Gott, der gesungen hat, einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld. Einmal lebe man sein, so richtig die die Sau rauslassen, um dann am Ende genau bei denen am Trog zu enden. Jeder kennt diese Geschichte, das ist Weltkulturerbe. Und besonders eben auch die Rolle des Vaters. Wer kennt nicht Rembrandt und sein berühmtes Bild, als er sich über den zerlumpten Sohn erbarmt? Und er, der Vater, hat tatsächlich das Unglaubliche getan, er hat das Erbe geteilt und sich dann um seine Sprösslinge gesorgt und um den Jüngsten halt besonders. Wo wird er sein? Wie wird es ihm gehen? Und auch der tägliche Blick durchs Fenster, der spricht eigentlich schon Bände. Und dann, nach dem Zusammenbruch und der angstnehmenden Arbeit des Geistes, als er sich dann aufgebracht hat und gemeint hat, ich will heim zu meinem Vater gehen, und er ihn am Horizont, der draußen stehen sieht, da gibt es kein Halten mehr, auch keine Fragen, keine Vorhaltung, nur die bergende Umarmung und die Wiedereinsetzung in die Sohnesrechte. Unerwartet, unglaublich, unfassbar. So kann nur Gott sein. Er ist die Liebe in der Sohn und die gewährt er einem jeden bis heute. Er hat auch uns angenommen, verändert und uns auf seine Spur geführt. Wer das erfahren hat, der kann eigentlich gar nicht anders als dankbar sein und freudig mit ihm im Bund stehen. Sollte jemand dafür die Worte fehlen, dann ist auch dafür der Geist ein Helfer und Unterstützer. Der Geist sagt es unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und er führt uns zu der Erkenntnis, dass wir ihn aber, lieber Vater, nennen sollen. Der Geist Gottes macht uns Gott, den Vater und den Sohn, groß. Er führt uns in die Geheimnisse Gottes ein und führt uns sogar noch auf ein Feld, das wir mit Freude und Dankbarkeit nicht so recht in Verbindung bringen. Nämlich die Rede ist vom Leiden. Für Paulus ist das aber die Regel gewesen. So wie unser Herr gelitten hat, wird dieses Erbe auch all seinen Nachfolgern zuteil werden. Damit wir auch durch ihn zur Herrlichkeit erhoben werden, dieses Gesetz. Leiden kennt viele Gesichter. Der eine leidet an seiner schwindenden Kraft, der andere an seinem Übergewicht, wieder andere an ihrem Ausgegrenztsein. Sie werden nicht mehr gebraucht oder wegen ihres Verhaltens gemieden. Gemessen an dem, was wir von Open Doors wissen, scheinen das alles Kleinigkeiten. Wer es aber erdulden muss, dem hilft dieser Hinweis wenig. Leid tut immer weh, egal welcher Art es ist. Wichtig ist deshalb, wie wir damit umgehen. Ob wir es allein tragen oder ob wir den Geist um Hilfe bitten. Er ist auch unser Fürsprecher und tritt auch für uns in allen Lebenslagen ein. Seine Gaben schaffen Veränderung. Auch und gerade im Leid. Im Galaterbrief, da zählt Paulus die Früchte dieses Geistes auf. Und ich denke, je eher sie sich in uns ausbreiten dürfen, umso größer ist auch ihre verwandelnde Kraft, die uns als Schutzschild und Abwehrkraft zur Verfügung steht. Benannt werden sieben Dinge. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Sieben Hilfs- und Abwehrmittel, die uns schützen sollen vor dem Bösen. Wir müssen sie nur wollen und den Heiligen Geist auch darum bitten, dass er uns weiterhin seine Energie und Triebkraft zur Verfügung stellt. Dass er uns die Angst vor der Anbindung und Umkehr zu Jesus nimmt und dass er uns im Leiden nicht allein lässt. Der Geist ist unser größtes Glück. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.